Ich habe schon gehört, mich hört man, glaube ich, auch gut.
Ja, sehr verehrte Damen und Herren, ich darf Sie herzlich begrüßen beim der heutigen Weltpremiere, um nicht zu sagen, universumsexklusiv, heute der Kepperson am Mittwoch, ebenso exklusiv heute das, was uns die Referentin mitgebracht hat, die Constanze Wimmer. Man braucht sie an diesem erlauchten Kreise, diesem familiären Kreise nicht vorzustellen. Ich tue es trotzdem, Musikwissenschaftlerin und Publizistin, in der Musikvermittlung tätig, insbesondere an der Anton Bruckner Privatuniversität in Linz. Und die Frau Wimmer wird uns eine Studie vorstellen, auch weltraumexklusiv, bitte sehr. Die wird erst wirklich offiziell vorgestellt, wie wir im Vorgespräch erfahren haben. Und da geht es darum, Ideen und Projekte aus ganz Europa zu sammeln und vorzustellen, im Hinblick auf Musikvermittlung und Konzertpädagogik. Mein Name ist Klaus Buttinger von den Oberösterreichischen Nachrichten. Ich darf Sie sehr herzlich zu unserer heutigen Veranstaltung begrüßen. Kurz zum Ablauf noch, nachdem Frau Wimmer uns ihren Vortrag angedeihen hat lassen, erlauben wir uns einzuladen auf eine Suppe. Es gibt Lauch- und Kartoffelsuppe und eine Salzstangerl von unserer Gastronomie Keinzel, die auch jederzeit heimzusuchen ist. Da hinten bitte sehr. Kurz noch. Unser Gästebuch liegt hinten auf. Wenn wer immer sich verewigen möchte, tue dies bitte. Und des Weiteren nach der Veranstaltung. Und damit übergebe ich schon an die Frau Wimmer, auch Gastgeberin und Mitglied des Kepler Salon Advisory Boards. Also eine, die auch hinter den Kulissen weiß, die Fäden zu ziehen.
Ja, vielen Dank für die Einladung. Sehr ungewohnt, heute auf dem anderen Sessel zu sitzen, statt auf deinem. Ich darf auch diese neue Reihe eigentlich eröffnen, die der Kepler Salon da initiiert hat, um einfach Forschungen vorzustellen, die an den Linzer Universitäten gerade betrieben werden. Und eben die Bruckner Uni darf in dem Fall beginnen. Die Forschung, die ich gemacht habe jetzt, ist nicht finanziert von der Bruckner Uni, das ist aber auch egal, aber wirft vielleicht so ein kleines Schlaglicht auf, wie Forschung heute finanziert wird, sondern wird zur Hälfte von der Stiftung Mozarteum getragen und zur anderen Hälfte von der Bosch Stiftung in Deutschland. Was auch, glaube ich, sehr interessant ist, die eine Stiftung ist selbst ein Konzertveranstalter, also das Mozarteum, und hat innerhalb der letzten 3 Jahre ein unglaublich großes Programm an Kinder- und Jugendprojekten sowohl im Konzertbereich als auch im Museums- und im Wissenschaftsbereich gestartet, wofür die ja auch verantwortlich sind, weil die ja den ganzen Nachlass von Mozart und die ganze Gesamtausgabe und so weiter haben. Die Robert-Bosch-Stiftung wiederum ist ein wichtiger Player inzwischen, um Musikvermittlung überhaupt zu finanzieren, weil alle diese Programme zur Vermittlung von Musik an Jugendlichen sehr personalintensiv sind, mit Musikern vom Orchester immer zusätzlich zu ihren Diensten bestritten wird. Ein extra Konzertpädagoge, den es vorher nicht gab, muss überhaupt erst einmal engagiert werden. Und dafür treten immer öfter, gerade in Deutschland, in Österreich gibt es ja dieses Stiftungswesen nicht so, aufgrund steuerlicher Schwierigkeiten, sage ich jetzt mal so. Aber in Deutschland gibt es immer mehr Stiftungen, die diese großen, umfänglichen Programme auch mit unterstützen, mitfinanzieren. Das, was wir gemacht haben, war Folgendes. Wir wollten herausfinden, was in diesem boomenden Sektor Musikvermittlung, das ist etwas, was sich wirklich in den letzten 20 Jahren rasant entwickelt hat das Orchester selber und Konzerthäuser selber sich darum kümmern, dass wieder viel mehr junge Leute ins Konzerthaus kommen oder in die Orchesterkonzerte kommen. Weil sie gemerkt haben, dass sie von selber einfach nicht mehr kommen. Warum das so ist, hat mehrere Gründe. Einer ist sicher der, dass weniger Musikunterricht an den Schulen stattfindet, vor allem in einem jungen Alter, im Volksschulalter, wo einfach sehr viel prägende Dinge passieren, gerade bis zum Alter von 8, das weiß man aus der Entwicklungspsychologie, all das, was man vorher schon mal erfahren hat, zu dem kehrt man dann auch nach der Pubertät oft ganz gern wieder zurück, aber wenn man es nie kennengelernt hat, wo soll man dann zurückkehren? Das andere ist auch, dass in den AHS und in den Hauptschulen immer mehr Lehrer unterrichten, die auch wenig Bezug zur klassischen Musik haben, sondern eigentlich stark von ihrem eigenen Instrument kommen, sehr oft mit der Popmusik sehr vertraut sind, sehr nah sind, sehr gerne Musicals einstudieren mit den Kindern oder auch an der Popmusik arbeiten, also wunderbaren Musikunterricht leisten, aber mit der klassischen Musik auch nichts am Hut haben. Also das im Grunde eine ganz starke Ursache, warum so wenig Jugendliche heute ins Konzert gehen, daran liegt, dass die Eltern auch dieser Jugendlichen oder eben die Elterngeneration sowie die Lehrer den Kontakt zur Klassik verloren haben. Da springen jetzt die Orchester selbst in die Bresche. Angefangen haben natürlich wie immer die Amerikaner. Die machen das seit Ewigkeiten schon. Die machen das seit dem 19. Jahrhundert im Grunde mit eigenen Konzerten, Konzertreihen für Kinder und mit einem ganz unmittelbaren Zugang. Wir müssen überhaupt erst einmal erklären, was wir hier machen, bevor wir es tun, weil eben unser Publikum sich ganz anders zusammensetzt als in Mitteleuropa, wo es halt immer eine bildungsbürgerliche Schicht gegeben hat, wo man gewusst hat, man weiß, für wen man spielt. Gefolgt sind die Engländer in den 80er Jahren, weil die dort eben auch einen massiven Einbruch an Unterricht in den Schulen gehabt haben und dann Personen wie der Simon Rattle, den wir ja alle auch kennen, der jetzt die Berliner Philharmoniker leitet, in die Öffentlichkeit gegangen ist, ins Fernsehen gegangen ist und sich ganz persönlich dafür eingesetzt hat, dass das eine Katastrophe ist und dass einfach dieser ganze die musikalische Bildung neu aufgestellt werden muss und es Partnerschaften geben muss zwischen Schule und Orchester oder Schule und Konzerthäuser. Und diese Entwicklung ist langsam auch in Österreich und in Deutschland nachvollzogen worden. In Linz gibt es das Move-On-Programm vom Bruckner Orchester, das leitet ein Posaunist vom Bruckner Orchester. Der geht in Schulen und arbeitet mit den Kindern immer zwei Stunden lang zu einem Programm. Sie probieren selber ein bisschen aus, was sie dann später hören werden an einfachen Instrumenten. Sie studieren ein Lied ein, das sie dann auch wieder mitsingen können, wenn sie in diese extra für sie gemachten Jugendkonzerte kommen. Er macht auch inzwischen Fortbildung wieder für Lehrer, also auch einfach um diese Lücke zu schließen. Und so wie ihn gibt es eben in ganz, ganz vielen Orchestern vergleichbare Personen, die sich darum kümmern. Und die haben wir befragt. Und das jetzt ganz kurz zu dieser Studie. Das Setting war folgendermaßen. Wir haben 40 Musikvermittler, Konzertpädagogen in Europa gefragt und zwei in Amerika, New Yorker Philharmoniker und San Francisco, weil wir konnten da eh nie flächendeckend irgendwas erreichen. Also haben wir uns gedacht, wenigstens einen von der Westküste, einen von der Ostküste. Wir waren in Spanien, in Portugal, in Luxemburg, in Frankreich, in England, in Deutschland, in der Schweiz und in Österreich und haben diese Interviews geführt. Das waren qualitative Interviews, das heißt, wir haben uns sehr lange Zeit genommen, immer mindestens eine Stunde. Wir hatten nur einen Leitfaden, anhand dem wir abgefragt haben, wie sich diese Programme dort entwickeln, was die Leute für gute Qualität halten, wann sie glauben, dass es wirklich gut ist, was sie besonders behindert an der Arbeit und so weiter. Die Ergebnisse dieser Befragung haben wir dann noch einmal, aus den Ergebnissen haben wir noch einmal 5 herausgefiltert, 5 Beispiele, die wir für wirklich Best Practice halten im Zuge dieser Recherche. Das war dann ein Beispiel aus Schottland. Das Royal Scottish National Orchestra macht einfach phänomenale Arbeit. Die begeben sich zum Beispiel eine Woche in der Saison in eine Region, weil Schottland ja eben sehr schwer auch abzudecken ist, aufgrund dieser Highlands und dieser schwierigen Zugänglichkeit. Begeben sich eben für eine Woche irgendwo nach Dundee, nach Aberdeen, irgendwo hin und stellen sich zur Verfügung der Bevölkerung. Und das heißt eben, dass sie dann in Trupps von je 3 Musikern, gehen sie natürlich in Schulen, das ist sowieso Pflichtprogramm, aber sie gehen auch in Seniorenheime und spielen dort, sie gehen auch in Krankenhäuser und spielen dort, sie gehen auch in Jugendzentren und machen dort Workshops. Und wir waren eben in der Woche bei ihnen und haben sie da begleitet. Und zum Beispiel in diesem Jugendzentrum, das hat mich besonders beeindruckt, dort waren sie eingeladen, um einen Workshop zu Videomusik zu machen mit den Jugendlichen, weil in diesen Videospielen kommt sehr viel klassische Musik vor, ohne dass die Jugendlichen das eigentlich wissen. Und da hätten sie mit ihnen selber versucht zu komponieren. Die sind aber nicht aufgetaucht, wie das halt so ist mit Jugendlichen und freiwilliger Basis, und haben sie dann doch was Besseres zu tun gehabt. Und in diesem Jugendzentrum war aber gleichzeitig eine Band, die 4 Tage später einen Auftritt hatte. Und dann haben die Musiker vom Royal Scottish National Orchestra dort angeklopft und gefragt, sie wären jetzt da, und wenn sie ein Coaching haben wollen, dann würden sie zur Verfügung stehen. Dann haben die Jugendlichen gesagt, na, jetzt nicht, weil sie haben jetzt Bandprobe und der Leadsänger ist noch nicht da, aber wenn sie eine Stunde warten würden, dann gerne. Und sie sind geblieben, haben einen Tee getrunken, haben sich mit uns unterhalten, und dann hat es eine so wunderbare Coaching-Situation mit dieser jungen Band gegeben. Es war auch ein Posaunist dabei, also die Flötistin, der Posaunist und ein Kontrabassist war das Team. Der hat sofort angefangen, mit den Jugendlichen mit zu improvisieren, ohne jegliche Berührungsangst. Also ganz, ganz schön. Und es gab nachher so eine Reflexionsrunde, wo man sich ausgetauscht hat über Rhythmen bei Stravinsky-Rhythmen in der Band, wo das eigentlich ähnlich ist, wo harmonische Übergänge sind, die vergleichbar sind. Wunderschön. Ganz schön. Dann haben wir noch ausgewählt in Köln ein Projekt zu neuen Musik, weil uns das besonders gefallen hat, dass die sich getraut haben, mit 8-Jährigen zu Stockhausen zu arbeiten, ein halbes Jahr lang. Und zwar auf freiwilliger Basis. Also das war eine Kinder-Uni-Kooperation mit der Musikfabrik, das ist ein Ensemble für neue Musik. Und die haben ein halbes Jahr lang den Kindern zuerst überhaupt einmal erklärt, was die Reihentechnik ist, was Zwölftontechnik ist, das, was wir alle nicht verstanden haben, sage ich jetzt mal so, im Spiel. Sie haben ein bisschen gehüpft wie Frösche, haben einfach dieses Zufallsprinzip und eben, wie sich alles wiederholen muss, bis es wieder so anfangen muss, einfach wie ein Spiel begriffen. Dann haben sie selber Klänge gesampelt in ihrer Umgebung, wie das eigentlich ist, wenn man nicht mehr mit Tönen in unserem Sinn komponiert, sondern eigentlich mit Klängen. Was kann man eigentlich alles aufnehmen? Und dann sind sie ins Badezimmer gegangen und haben die Klomuschel, wenn sie rinnt, aufgenommen, oder was der Lift für ein Geräusch macht, wenn er auf und zu geht, oder was der Wind für ein Geräusch macht, wenn man das alles aufgenommen. Und dann verfremdet wieder mit Hilfe der Musiker von der Musikfabrik, gesampelt sozusagen, und damit dann ein eigenes Musikstück komponiert. Sie haben ganz viel mitgekriegt von Stockhausen, waren dort im Archiv, wo alles aufgehoben wird von ihm, haben mit Zeitzeugen, die ihn noch lebend erlebt haben, geredet, waren so richtige Forscher und Entdecker. Und also über ein halbes Jahr unglaublich motiviert dabei. Und da hat uns so gut gefallen, eben nicht nur mit so leicht zugänglichen Dingen wie Videospielmusik oder so, sondern eben auch wirklich mit Stockhausen ein Projekt zu machen, das fort. Dann haben wir die Wiener Philharmoniker dazu genommen, weil wir eigentlich, also wir hätten da jedes Orchester dazu nehmen können, aber da haben wir eins gebraucht, wo die Zeit auch stimmt, mit dem Filmteam. Die haben gerade was zu Tschaikowski gemacht, das zeige ich Ihnen dann, dass Sie sich einfach ein bisschen so vorstellen können, was das eigentlich ist. Das Mozarteum, weil die ein Konzept haben für 0- bis 2-jährige Babys, und das funktioniert auch. Das muss man aber wissen, wie es geht. Und zuletzt die Bremen Kammerphilharmonie, die haben überhaupt was Wunderbares, aber ich glaube, ich überziehe, ich weiß nicht, sollen wir uns halten an die Viertelstunde? Ich könnte jetzt reden. Ich zeige euch jetzt einmal das vielleicht von den Philharmonikern, dann kann man sich auch ein bisschen vorstellen.
Dann Suppe. Und dann Suppe und dann Fragen. So machen wir das.
Der Ton funktioniert eindeutig. es ist noch nicht mit dem Originalton, also es wird dann noch einmal ein anderer Ton dazukommen, weil eben wir erst am 3. November fertig sein werden mit allem. Auch da fehlen noch die letzten. Das ist alles jetzt wirklich noch aus der Werkstatt. Warum kein Bild? Vorher war es ein schönes Bild.
Es war 30 Schülerinnen und Schüler.
Warum kein Bild?
Das ist doch kein Bild am Computer.
Es war aber vorher ein Bild. Jetzt müssen Sie ein bisschen Geduld haben mit mir, es tut mir leid. So, jetzt prüfen wir es nochmal. Ah, schau, wie lange wir gedreht sind.
Etwa 30 Schülerinnen und Schüler aus Wien vertieften sich über mehrere Wochen intensiv in das Werk und Leben Tschaikowskis. Gemeinsam mit Lehrern, einem Choreografen sowie ausgewählten Musikern der Wiener Philharmoniker kreierten die Schüler Musikstücke, Texte, Bilder und einen Tanz. Das Ziel, eine klingende Konzertaufführung Tschaikowskis Pathetik.
Statt einer Konzerteinführung, die von einem Musikwissenschaftler oder was auch immer oder einer Journalistin gemacht wird, machen wir eine klingende, man kann auch sagen, eine lebendige Konzerteinführung. Aber nicht aus Sicht eines Musikwissenschaftlers, sondern aus Sicht von Jugendlichen, von Schülern unterschiedlicher Altersgruppe.
Also ich finde es einmal extrem toll, dass die mit uns das machen, weil man kriegt im Leben nicht so oft die Chance, dass man mit den Philharmonikern was macht. Und ja, die geben uns halt auch sehr viele Tipps und spielen mit den Instrumenten, was ich sehr schön finde, auch zum Zuhören, weil ja, es ist einmal was ganz anderes, als denen zuzuhören.
Meine Rolle in diesem Projekt, glaube ich, ist eher so als Philharmoniker zum Angreifen. Also man hat nicht so, das ist, man muss immer aufpassen, ne? dieser Nimbus, den man gerade wie eine Philharmoniker auch in der Stadt
das ist der weite Auer.
Der entsteht, ist natürlich schön und wichtig, aber man muss auch sehen, das sind, die Realitäten sind anders, das sind ganz normale Menschen, die halt einen schönen, sehr schönen Beruf haben. Und ich glaube, es ist ganz wichtig, eben präsent zu sein, da zu sein, zu vermitteln, dass die Ernsthaftigkeit zu vermitteln, dass es einem selber wichtig ist. Und ich glaube, das spüren die Jugendlichen und die Kinder auch.
Für die entstandenen Werke setzen sich die Jugendlichen intensiv mit Tschaikowskis Leben auseinander. Der Sehnsucht nach Anerkennung, seine versteckte Homosexualität, dem innigen Briefwechsel mit seiner Stadt, mit seinem Tod. Die biografischen Raps spielen die Jugendlichen selbst.
Und ich habe einen super Rap-Trick und den möchte ich präsentieren. Ich möchte es so schaffen, dass die Zuhörer alle Texte verstehen. Das ist ganz wichtig, okay?
Ebenso die Texte, die in Form fiktiver Tagebucheinträge der seelischen Verfassung Tschaikowskis nachspielen.
Heute habe ich erfahren, dass er gestorben ist. Ich kann es nicht fassen. Oh Schmerz, ich kann nicht mehr.
Und was ich nicht in Worte fassen ließ, wurde gemeinsam mit einem Choreografen in einem Tanz aufgearbeitet.
Blick nach vorne, pass auf, nicht zu nah aneinander stehen.
Also Tanz ist natürlich immer etwas sehr Dankbares für Schüler. Das kann man, wenn man einen guten Choreografen hat, relativ leicht umsetzen, weil Schüler mit dem Körper, das ist leichter als ein Instrument spielen oder mit der Stimme etwas sprechen oder singen.
Dadurch, dass man das Ganze tanzt und mit den Bewegungen auch versucht, sich an die Musik anzupassen, erlebt man das Stück ganz anders, als wenn man es zum Beispiel einfach nur einmal im Radio hört. Man versucht sich wirklich damit auseinanderzusetzen und es wirkt alles auf einmal viel lebendiger, als wenn man es einfach nur hört, weil man sich so richtig hineinfühlen muss, damit die Bewegungen auch dazu passen.
Bei diesen Jugendlichen kann man etwas abstrakter arbeiten. Man kann auch viel mehr Aufgaben geben, versucht das mal hinzukriegen. Das ist die Aufgabe, ich möchte so und so ein Bild haben, damit ich auch selber kreativ darin reingehe.
Wahrscheinlich letztendlich wird es sich an die Schlussaufführung erinnern, weil das haben wir schon gemerkt, das ist wirklich so der Gipfel. Das wissen Sie jetzt noch nicht, aber wenn man dann diese Aufführung gemacht hat und dieses gemeinsame auf die Bühne gestellt hat.
Ich hoffe, dass das, was wirklich im Endeffekt übrig bleibt, ist, dass die Beschäftigung mit Musik etwas wahnsinnig Wertvolles ist. Etwas Schönes, dass es positiv ist, positiv besetzt ist. Beschäftigung mit Musik in all ihrer Form, egal wie sie auch mit Tanz, mit Musik, in allen Variationen, dass es sehr viel mit Emotionen zu tun hat, dass es emotional ist, dass es schön ist, dass es emotional ist, dass es etwas ist, was, finde ich, in unserer sehr nüchternen Welt immer mehr abhanden kommt und dass es auch einfach toll ist, sich damit zu beschäftigen. Egal in welcher Form. Dass man sich einfach das getraut dazu steht. Und ich hoffe, dass so eine, einfach so auch seine Stimmung dann bleibt.
Das wäre der erste Teil. Wir sollten jetzt zum Kulinarischen kommen, der uns aber nicht hindern soll, Fragen zu stellen und die Diskussion ist hiermit sozusagen eröffnet. Holen wir uns selbst die Suppe oder wird die Suppe serviert? Wie ist das? Wir holen uns selbst die Suppe, dann schreiten wir kurz zum Buffet und dann sehen wir uns wieder da. Nein, das machen wir so.
Ja, freilich, mit vollem Mund.
Na, hervorragend. Servus.
Wie ist das immer so?
Dass man da was zu essen kriegt.
Und dann erst der zweite Teil.
Na, mit.
Wenn die jetzt zweimal bei dem Mann war, das wieder umgeht.
Ja. Genau. Also ich denke mir, dass ja dieses Ganze, ist, also was da ja passiert und was Sie jetzt auch gesehen haben in dem Film, ist ja sehr viel zu versuchen über Emotionen, über Gefühl, über dass man sein persönliches Leben in dieser Musik auch wiederfinden kann, zu machen. Das Konzertsetting dann an sich ist ja doch wieder etwas, was für einen Jugendlichen nicht wirklich attraktiv ist. Also muss man auch so ganz ehrlich sagen. Ja. Das ist was anderes. Aber es ist auch so, dass in den freilich und in den Musikschulen wird wunderbarer Instrumentalunterricht geleistet. Nur deswegen gehen die Kinder nicht automatisch ins Konzert. Ja, das Mittelalter, ich meine, da kann ich ja euch jetzt alle fragen, die wir so im Mittelalter sind. Das ist einfach auch eine Zeit, wo jeder im Beruf steht, die Kinder hat, am Abend nicht mehr so oft weggehen kann. Ja, aber nicht so regelmäßig. Nicht mehr so regelmäßig, wie man dann später so ab 50 auch gerne wieder geht. Und bis 25 auch gerne, wenn man so ein leidenschaftlicher, klassikaffiner Mensch ist, geht man ja als Student unentwegt. Und dann gerne als 50-Jähriger wieder. Und dazwischen in dieser Phase, glaube ich, müssen sich jetzt auch alle mal ein bisschen entspannen und sagen, ja, da geht man wahrscheinlich eher ins Kino, wenn man wohin geht, weil das muss man nicht planen, da muss man nicht schauen, was wird überhaupt gespielt oder so. Das ist einfach eine. Ja. Genau.
Wie machen die das mit der Bezahlung, dass die da so lange
herumfahren? Ja. Ja, richtig. Die haben nämlich, also die haben jetzt, glaube ich, machen die sich alle große Sorgen, weil die ja, ich weiß nicht, ob Sie mitgekriegt haben, es hat den Regierungswechsel gegeben in England jetzt und es gibt starke Kürzungen und für die Kulturbetriebe Kürzungen bis 40%. 40%, das ist enorm. Und das betrifft alle diese Projekte jetzt natürlich. Und dort ist ja das Förderwesen ganz anders als bei uns, was auch sehr spannend ist, nämlich da ist die staatliche Förderung daran gebunden, dass die Institutionen Vermittlungsarbeit leisten. Sonst kriegen sie überhaupt keine staatliche Förderung. Das heißt jetzt nicht, dass die staatliche Förderung direkt in diese Vermittlung geht, sondern überhaupt, damit ein Orchester staatliche Förderung kriegt, muss es nachweisen, dass es solche Programme hat. Und für eine gewisse Reichweite, auch ein sehr unterschiedliches Publikum, also es dürfen dann nicht lauter Gymnasien sein, sondern wirklich auch zu zeigen, die Gesellschaft, so wie wir hier leben, soll abgebildet sein in den Besuchern unserer Konzerte. Und Dann gibt es aber noch ganz viele private Sponsoren. Und diese Woche, die wir gefilmt haben in Schottland zum Beispiel, wird von Total gefördert. Weil Aberdeen und Aberdeenshire, diese Region rundherum, liegt am Meer und dort gibt es ganz viele Bohrtürme im, weiß ich jetzt nicht, Atlantik, Nordsee, Ostsee, weiß ich jetzt nicht, in diesem Meer, das große Meer rechts von England. Und deswegen sind die auch sehr interessiert, dass einfach in ihrer Region, wo Total einfach ein wichtiger Faktor ist, ein wichtiger Industriefaktor, das auch positiv besetzt ist durch solche Vermittlungsprojekte. Auch im Angesicht von BP und anderen Katastrophen. In dieser Woche nicht. In dieser Woche nicht. In dieser Woche heißt es, das ganze Orchester macht das. Das steht in ihren Verträgen. Aber abgesehen von dieser Woche, das, was sie sonst machen, das ist jede Menge, das machen sie zusätzlich und kriegen auch dafür zusätzlich gezahlt. Auch so. Auch so. Nein, nein, da ist es eben auch so, alles, was sie an Vermittlung machen, kriegen sie extra bezahlt. Die haben nicht so eine Woche wie die Schotten zum Beispiel. Ganz freiwillig, ja. Weil es auch gar keinen Sinn hat, wenn das Musiker machen, die keine Lust haben. Das ist so wie Musikunterricht von Lehrern, die keine Lust haben. Ja.
Weil es ist ja wirklich, also wenn ihr nicht denkt, da hat es ja noch nicht viel gegeben,
ja.
Hat man eben, wie gesagt, sich wirklich zur Musik und es hat ja vorher schon viel eigentlich klassische Musik an dem Abend gegeben, also
ja, das waren zwei, die man gesehen haben. Ja, das war einfach auch so nett zu sehen. Ich weiß nicht, ob Sie den Mann am Keyboard gesehen haben. Das war der Musiklehrer eigentlich. Und der wird natürlich auch in seiner Arbeit unglaublich aufgewertet, wenn er mit Wiener Philharmonikern gemeinsam musiziert und sich das auflöst, dieses, ich bin der kleine Musikpädagoge, du bist der tolle Wiener Philharmoniker und zeigst uns jetzt, wie es geht, sondern die entwickeln das ganze Konzept in einem Team. Ja. Sie sind da für den Tag der offenen Tür, für die Schulabschlussfeier und zu Weihnachten. Aber es kommt eben wirklich darauf an, die Schulen sind so unterschiedlich. Es hängt so vom im 15. Bezirk. Also das war auch gezielt ein Bezirk, wo jetzt da genau. Und einer im 12., eine Schule im 12., das waren die mit den Bildern, die hat man kaum gesehen, die haben eigentlich gemalt dazu. Und was bei dem Projekt eben auch so wichtig ist, ist, dass die machen dann diese klingende Konzerteinführung, haben sich also intensiv mit diesem Stück beschäftigt und präsentieren das dem Abo-Publikum im Musikverein. Also das ist wirklich eben so, wie bei uns eben eine halbe Stunde vorher eine Einführung ist. Und eben jemand erzählt, wie das so ist mit der Pathetik und Tschaikowski, sind in dem Fall die Jugendlichen da und präsentieren das. Und erzählen eben die Bio in Form eines Raps und eben alles, was sie sonst gelernt haben über Todessehnsüchte eben mit Tanz und so weiter. Das war eine 5. Klasse, da sind alle noch in der Musik. Ja. Ja. Oh ja. Genau. Ja. Also ich denke mir, das ist ja alles ein Zug der Zeit, dass es überhaupt in Linz jetzt diesen Lehrgang gibt für Musikvermittlung, wo im Prinzip Leute ausgebildet werden, solche Programme zu entwerfen. Das ist auch schon eine Entwicklung. Jetzt gibt es das 20 Jahre, jetzt gibt es auch den Bedarf und wie mache ich das jetzt professionell eigentlich? Und dann werden im Zuge dessen auch die Leute dafür ausgebildet, weitergebildet. Also alle, die das bei uns machen, haben ja schon ein Musikstudium hinter sich und machen das als Weiterbildung. Und auf der anderen Seite fragen sich dann die Leute auch, und wann ist es gut? Und dadurch kommen dann solche Studien in Auftrag, wo man eben wirklich versucht, aufgrund der Qualitätsbegriffe von vielen, die man schon für gut im Geschäft hält, herauszufiltern, und was heißt das jetzt? Und das war eben die Quintessenz der Studie. Es gibt eben nicht die eine Qualität. Das war auch ein bisschen so der Wunsch der Studienauftraggeber. Mach uns ein 10-Punkte-Programm. Erstens, zweitens, drittens, viertens, fünftens. Dann ist es gut. Und ich habe gleich am Anfang gesagt, ich glaube, ich weiß nicht, ob das so gut geht. Und im Zuge der Forschung konnte ich immer selbstbewusster sagen, das wird nichts. Es gibt verschiedene Qualitäten. Und eben das Allerwichtigste ist, dass das Orchester, der Konzertveranstalter für sich das Ziel definiert, warum er das tut. Das liegt einfach all dieser Arbeit zugrunde, zu sagen, wir wollen zum Beispiel, das ist so ein englischer Begriff, Audience Development betreiben. Heißt einfach nicht viel mehr, als wir wollen unser eigenes Publikum entwickeln. Das heißt, wir bieten Konzerte an von null bis alle Altersstufen, um eben wirklich sie abzuholen in einem Alter, wo sie noch sehr klein, sehr empfänglich sind, und ihnen eben immer wieder so viel Lust darauf zu machen, dass sie uns gar nie verloren gehen. Oder wir suchen wirklich Bevölkerungsgruppen ganz gezielt, die sonst nie kommen würden, indem wir zum Beispiel ein Crossover-Projekt machen mit einer türkischen Musikgruppe und wirklich jetzt sehr plakativ Mozarts Klaviersonate, wo der türkische Marsch vorkommt oder so. Also so plakativ soll es nicht sein, da geht es sich in die Hose, aber solche Projekte eben. Oder ein Orchester sagt, wir wollen uns wirklich in die kulturelle Bildung involvieren. Wir wollen eine lange Partnerschaft mit einer Schule eingehen zum Beispiel. Und das machen die Amerikaner, die haben extra Teaching Artists engagiert. Also die New Yorker Philharmoniker haben einen Stock an Musikern, für die es auch Auditions gibt, die dann im Namen der New Yorker Philharmoniker für 3 Jahre mit Schulen den Musikunterricht bewältigen und immer wieder natürlich zum Orchester kommen und hören und in den Proben drinnen sind und so weiter. Also das muss klar sein, damit man nicht immer alles vermischt, alles machen möchte und damit gar nichts erreicht, sondern sie wirklich für sich das Ziel festlegt. Dann eben andere, aus dem heraus kristallisieren sich dann 3 Qualitäten. Das eine ist diese Strukturqualität, wie muss das in dem Haus aufgestellt sein, wie viele Leute braucht es dafür, wie motiviere ich das Team, was ist mit der Leitung des Hauses, wie steht die dahinter. Prozessqualität, ist das eigentlich gut, was wir machen von der Konzeptidee her? Sind Lehrer von Anfang an eingebunden in das, was wir für sie tun oder nicht? Überlegen wir uns etwas, wie das in den Schulen nachhaltig wirken kann, wenn wir wieder weg sind? Gibt es Begleitmaterialien und so weiter? Und ganz zum Schluss, und dann höre ich gleich auf, die Produktqualität. Na, nur weil, das ist noch die Antwort von der Iris. Eben war das, was wir gemacht haben, eigentlich gut. Haben wir gut gespielt? Waren wir musikalisch interessant, gut? Haben wir uns vielleicht auch auf ein Experiment eingelassen? Waren wir mutig mit dem, was wir gemacht haben? So eben diese verschiedenen Qualitäten. Und das Ergebnis der Studie ist ein Fragebogen, der liegt auch in der Studie drinnen, den sich ein Musikvermittler, ein Konzertpädagoge nach einem Projekt selbst stellen kann, um eben herauszufinden, ob das alles gut war, was er da gemacht hat, auch dabei auf Ideen zu kommen, was er vielleicht gar nicht bedacht hat, aber auch spannend sein könnte. Und er kann diesen Fragebogen auch verwenden, um zu sagen, ich möchte eine Teamsitzung mit allen, die bei uns am Haus sind, um dieses Team einmal zu verankern. Und das sind eigentlich die Punkte, um die es geht. Oder ich hole mir sogar einen Supervisor von woanders, weil ich halte es nicht mehr aus, ich gehe hier unter vor Arbeit und so. Antwort. Augenhöhe war eines der wichtigsten, dass alle miteinander auf Augenhöhe kommuniziert haben. Die Jugendlichen mit den Musikern, mit den Lehrern. Immer, oder wer da eben dabei war, Jugendzentrumsleute, Jugendliche. Das ist ein unglaublicher Respekt füreinander, für die Interessen des jeweils anderen auch gegeben hat. Also das ist nicht Die Wiener Philharmoniker waren, die in den 15. Bezirk gehen und das Heil bringen im Sinne der klassischen Musik, sondern dass sie sich sehr wohl interessiert haben dafür, was interessiert eigentlich die Jugendlichen, was ist deren Musik, wie kann man deren Musik in dieses Projekt integrieren und eben gleichzeitig den Musiklehrer so stärken, dass der auch Lust hat, da nachher weiter diese Klasse zu unterrichten. Es kommt ja auch dazu, diese Musiker kommen ab und zu und kommen eben wie ein Exot in die Klasse. Und natürlich ist das dann schon mal spannend. Aber der Musiklehrer muss ja nachher weiterarbeiten können, ohne auch da einen großen Einbruch zu haben in seinem Alltag. Naja, in den Interviews leider nicht, weil wir ja gezielt die gefragt haben, von denen wir angenommen haben, dass sie gut sind. Und die haben wir auch so ausgewählt. Also da gibt es einfach, es gibt ja inzwischen auch schon Wettbewerbe, die laufen, wo wir diese Kandidaten in erster Linie befragt haben. Also so komplette Kandidaten, die alles falsch machen, hatten wir in der Studie jetzt nicht.
Betrachtet die Klangwolke, die vorletzte, wo Kinder mit Tierfiguren. War das unter diesen Prämissen eurer Studie eine erfolgreiche Kooperation im Sinne von Musikvermittlung?
Ich habe es nicht gesehen. Ich habe an dieser Studie gearbeitet. Und Salzburg. Ja. Ja? Also das, was Move On macht zum Beispiel, ist sehr gut. Die waren auch Interviewkandidaten von uns. Und da ist es dann eben wirklich auch so, dann kann man das, also ich weiß nicht, ob jemand von Ihnen schon in diesen Jugendorchesterkonzerten war. Das mag man oder man mag es nicht. Da kommt dann einfach dieses Qualitätskriterium dann zum Tragen, dass auch das einen für einen Pianisten besonders zugänglich macht und die Interpretation eines anderen Pianisten mag man nicht, erschließt sich einem nicht. Das hat dann viel mit dem Charisma zu tun, mit dem Moment, ob die Musiker auch wirklich im Moment präsent sind und Lust haben zu spielen. Aber das ganze Programm, wie es aufgebaut ist und wie sich der Albert Landerdinger, der das Programm macht, auch um Nachhaltigkeit bemüht mit der Lehrerfortbildung, das ist sehr, sehr gut. Sehr, sehr gut. Auf jeden Fall. Ja. Wäre schön. Also neue Bruckner Uni, neues Musiktheater, Kooperationen im Sinne von Musikvermittlung, weiß ich jetzt noch nicht. Kann ich mir aber durchaus vorstellen, dass sich da was entwickeln wird. Was ich mir grundsätzlich wünsche, nachdem ich das jetzt eben gesehen habe, ist ein bisschen mehr Mut. Also ein bisschen mehr, das sind alles sehr Projekte, die nach einem, wie soll ich sagen, wo wenig schief gehen kann, weil auch wenig Experiment drinnen ist. So, also wo schon ein großer Erfahrungsschatz ist, was gut läuft, was gut funktioniert, wie man das gut machen kann. Und ein bisschen habe ich das Gefühl, auf dem ruhen sich jetzt alle aus, auch nach diesen 20 Jahren, das ist schon verständlich auch, jetzt hat sich etwas neu etabliert, am Anfang war alles neu, jetzt gibt es endlich sowas wie Routine. Und ich habe so das Gefühl, wir könnten jetzt eigentlich schon einen Schritt weitergehen und einfach auch ein Modell entwickeln, das wir so überhaupt noch nie gehabt haben. Ich würde mir so sehr wünschen, dass die Ausbildungen nicht so getrennt laufen. Also das finde ich ganz komisch, auch bei uns an der Bruckner Uni nach wie vor. Jemand, der bei uns Konzertfach studiert und früher oder später in einem Orchester landet, hat mit Pädagogik nichts zu tun, hat mit Musikvermittlung nichts zu tun. Bis der überhaupt draufkommt, dass das für ihn ein Punkt sein könnte, der ihn auch persönlich anspricht. Das sagen nämlich ganz viele Orchestermusiker, dass es für sie zum ersten Mal wieder nach dieser Routine im Orchester die Möglichkeit ist, kreativ zu sein und sich selbst was auszudenken. Ja.
zwei Länder in Europa vorbildlich sind in der breiten Bildung, was Musik anbelangt. Also von anderen Bereichen weiß ich nicht so aus, aber musikalisch also sind sie sehr weit vor den anderen Ländern.
Ja, ja.
Warum?
Na, wir haben Finnland wollten wir unbedingt dabei haben, auch schon aufgrund der PISA-Studie, weil es einfach für die Bosch-Stiftung wäre es spannend gewesen, zu erfahren, ob eben ein Zusammenhang mit eben Schule so ganz anders gedacht und solchen Projekten ist. Und es gibt diese Projekte nicht in dieser Form. Es gibt sehr wohl bei den Orchestern Kinderkonzerte. Also der Anfang der Musikvermittlung, der auch bei uns immer der Anfang war, wo es eben sehr nette Kinderkonzerte gibt, 2-3 Mal im Jahr, vor allem kurz vor Weihnachten. Das gibt sehr viel. Und es gibt so Kammerensembles, die von Ort zu Ort in die Schulen fahren und dort Konzerte machen. Aber das, was eben dieses andere Gros der Orchester macht, gibt es nicht vergleichbar. In dem Sinn. Hat uns total leid getan. Wissen wir noch nicht. Muss man mit ihnen noch viel mehr reden? Ja, gerne! Ja, sehr. Hat sie das mit dem Wolfgang Winkler zusammen erarbeitet? Weiß er das, was sie geschrieben hat? Ja. Es ist natürlich auch so, da jetzt auch gar nicht, also ich kann das sehr gut verstehen, auch er hat sich sehr bemüht und er hat Kinderkonzerte eingeführt in eine, richtig, genau. Die Konzertveranstalter in Europa, die besonders vorbildliche Programme haben, sind alle erst vor 2-3 Jahren gebaut und also fertiggestellt worden. Da ist eine Dynamik drinnen, eine Aufbruchsstimmung drinnen, ein Stolz auf dieses Gebäude drinnen, das sich auch sofort in einer ganz weit vorne entwickelten Musikvermittlungsszene ausdrückt. Aber das liegt einfach in diesem Aufbruch. Und da hat das Bruckner Haus im Moment einfach schwer. Der Aufbruch liegt ein paar Jahrzehnte zurück. So. Also ich glaube, das muss man schon auch immer mit bedenken. Wie kann, das ist so ähnlich, wie ich jetzt das Gefühl habe, eigentlich sollten wir schon einen Schritt weiter gehen. Wir ruhen uns jetzt gerade ein bisschen aus dem. Das gehört aber wahrscheinlich dazu auch, um da wirklich so eine breite Basis bilden zu können. Ja.
Ja.
Dann
zum günstigsten an der Johannes Kepler Universität, also man geht zu den.
Das ist super, ja. Wie lange hat man es denn gemacht? Ah, doch ein Jahr, okay.
Es war einfach nicht erfolgreich. Trotzdem, dass es so viel Leute was ich persönlich schon.
Schade, ja, wirklich schade.
Ja.
Ja, die aufsuchende pädagogische Arbeit ist oft schwierig. Network im Sinne von. Last call for questions. Gibt es noch eine Frage?
Ja. Nein, ab acht, nicht 2 bis 8 Jahre. Das finde ich wirklich sehr, sehr mutig, ein Experiment. Nein, ab 8. Die Eltern haben die Kinder hingebracht und wieder abgeholt. Aber sie müssen bereit sein, ihre Kinder hinzubringen. Ja, waren genug. Es sind 20 Kinder, die haben das mitgemacht. Aber eben zu den Eltern, das ist ein wichtiger Punkt. Wir hatten eben auch ein Projekt aus Bremen dabei. Die haben Bremen, ich mach's echt ganz kurz. Die haben die ganze, das ganze Orchester wohnt jetzt in einer Schule. Die haben dort ihren Proberaum und die Kinder gehen in dieselbe Kantine essen und die Kinder sind in jeder Probe dabei, Pult an Pult und so weiter. Also das Ideal, besser geht's gar nicht. Und die führen jedes zweite Jahr ein Riesenprojekt auf. Die wohnen, das ist ein Stadtteil, ein ganz, ganz schlechter. Teneva mit so Satelliten, Plattenbauten, genau. Und dort mittendrin ist eine Wiese und auf der Wiese führen sie immer wieder was auf. Und da sind wirklich alle Eltern involviert, also vor allem die türkische Population involviert. Die nähen, die machen das ganze Buffet, die bauen, da braucht es ganz viel Tischlerarbeiten, sind einfach die ganze Zeit dabei. Das ist auch eine Gesamtschule, das ist kein Gymnasium. Also da sind alle dabei.
Möge es so werden. Heute um 19 Uhr die Kepler Society ist hier zu Gast mit dem Thema Müssen wir die Universität neu organisieren? Prächtiger Besuch von ganz oben. Frau Ministerin Beatrix Karl und Frau Landesrat Doris Hummer, auch in Bildungsfragen zugegen. Am Donnerstag, übermorgen, eine Gastveranstaltung. Da spricht der Psychologe Klaus Sekora zum Thema Männer fügen sich vor Frauen. Ist das ein Klischee oder eine psychologische Tatsache? Ich bin schon sehr gespannt. Eine Premiere zum Sonntag. Ich freue mich natürlich sehr, dass ich Gastgeber sein darf. Und zwar ist hier bei der philosophischen Matinee am Sonntag um 10.30 Uhr der Konrad Paul Lissmann zu Gast. Und er spricht zum Thema, wie kompliziert ist es, einfach zu sein. In diesem Sinne, danke fürs Kommen. Aber zumindest